Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Wir sind verbunden mit Adrian Gabriel, den wir jetzt auf die Leitung schalten. Und der Adrian hört uns jetzt und wir begrüßen ihn. Hallo.
Ich höre euch auf jeden Fall.
Ah ja, aber genau, jetzt hören wir dich auch.
Dann Gude.
Guten Tag. Das sagt man so in Hessen, ne? Gude.
Gude, ja, hallo.
Adrian Gabriel ist Referent der Linksfraktion für Innenpolitik oder innenpolitischer Referent, hat den gesamten parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSU für die Linksfraktion begleitet und durchgearbeitet. Und wir sind heute anlässlich von neuen Veröffentlichungen mit dir verbunden, begrüßen dich dort irgendwo Frankfurt-Wiesbaden nehme ich an.
In Wiesbaden, ja.
Wiesbaden, was die Landeshauptstadt dort in Hessen ist. In Kassel gab es den Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke. Und es gibt, anders als in der, sagen wir, im täglichen Bewusstsein so verankert, mehr als einen Tatverdächtigen. Es gibt unter diesen drei insgesamt unmittelbar Tatverdächtigen ein Markus H. Und der ist in den vergangenen Tagen mächtig durch die Presse gezittert, weil über ihn bekannt wird, dass 46 Waffen legal bei diesen drei Tatverdächtigen insgesamt festgestellt worden sind. Vielleicht dazu erstmal von dir deinen Informationsstand.
Ja, wir kennen die Herrschaften insgesamt schon lange, den Elmer J. nicht aus Nordrhein-Westfalen, aber dafür sind Stefan E. und Markus H. uns eben schon im NSU-Untersuchungsausschuss aufgefallen. Wir hatten dort die Akten vom Landesamt für Verfassungsschutz, um die es auch immer sehr viel Kampf gegeben hat. Da musste man wirklich um jedes Blatt Papier streiten, aber in den Akten ist uns auf jeden Fall Stefan E. als besonders militant und besonders gewaltbereit auch aufgefallen. Deswegen haben wir dann auch eine Zeugin des Verfassungsschutzes dazu gehört und wollten eben wissen, wie es denn mit dem ausschaut. Wir waren ja sehr interessiert, wegen dem Mord in Kassel, insgesamt auch die ganze Frage nach dem NSU-Umfeld zu stellen. Also wer hat das Internetcafé ausgespäht? Da gab es eine Tatortskizze, die später dann im ausgebrannten Haus gefunden worden ist und allerhand mehr. Und die Frage nach dem Umfeld, die hat natürlich immer wieder in die Kasseler Szene reingeführt und deshalb haben wir uns die genauer angeschaut. Ja, und da war Stefan E. eben einer von vielen, die dort in der Kameradschaftsszene mit Vernetzungen, natürlich Dortmund, Kassel, Südniedersachsen war für uns natürlich auch ganz wichtig, Thorsten Heise, und da eben aufgefallen ist. Und ja, deswegen hatten wir zu den Fragen gestellt. Und das ist allerdings in der Geheimsitzung passiert. Die Protokolle wollen wir deswegen auch herabstufen lassen. Mal gucken, wie lange das da läuft. Aber naja, das ist natürlich besonders dramatisch, dass man uns damals auch an der Stelle wieder mal ausgebremst hat. Denn zeitgleich, muss man ja heute wahrscheinlich sagen, hat bei denen eine Bewaffnung stattgefunden. Stefan E. hat selber keinen Waffenschein, hatte keine Erlaubnis, Waffen zu besitzen, aber hat diese Waffen wohl dennoch erworben. Und dort eben verdächtig sind Markus H. und Elmar J. Markus H., der eben auch aus der Kasselaner-Szene, Neonazi-Szene kommt. Und bis jetzt hat es immer geheißen, dass eben 5 Waffen gefunden wurden. Und die Veröffentlichungen, die uns jetzt die Tage beschäftigt haben, sind dann eben die genauere Beschreibung. Also in dem Waffendepot von Stefan E. bei seinem Arbeitgeber, hat er wohl verbuddelt gehabt. Da sind eben 5 Waffen, unter anderem auch eine Uzi, also wer es nicht weiß, aber israelische Militärpistole, Maschinenpistole, Sandwaffen, Pumpgun, also es ist schon ein kleineres Arsenal mal auf jeden Fall gewesen. Und eben insgesamt 46 Pistolen, Gewehre, Maschinenpistolen plus Messer, Sprengstoffe müssen wohl auch dabei gewesen sein, in welcher Form wissen wir noch nicht genau. Und das ist eben jetzt bekannt geworden durch die kleine Anfrage, die unsere Kollegin im Bundestag gestellt hat. Und da ist natürlich jetzt dann die große Frage, wie können 2 behördenbekannte Neonazis sich Waffen beschaffen in dem Umfang und bei Markus H. auch noch legal? Da ist es jetzt durch die Presse gegangen, dass er also einen Waffenschein sich dann auch besorgt hat und den Zugang, also eine Unbedenklichkeitsprüfung, so heißt es, glaube ich, für den Umgang mit Sprengstoffen erworben hat. Wie das parallel alles laufen kann bei Leuten. Markus H. muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass der zeitweilig auch als Tatbeteiligter beim NSU-Mord in Kassel geführt wurde. Also der ist sogar vernommen worden deswegen. Und wie das alles zusammenpasst, das ist natürlich die große Frage, der wir versuchen, auch im Innenausschuss weiter nachzugehen.
Ja, dringend geboten. In dem Tagesschau-Artikel zu Markus H. und den 46 Waffen wird gesagt, es hätte in unterschiedlichen Jahren Anfragen der zuständigen örtlichen Behörde aus Kassel wegen eines Waffenscheins für diesen Markus H. an den hessischen Landesverfassungsschutz gegeben. Diese seien mit Unbedenklichkeitserklärungen für Markus H. und mit, ja, jetzt ist er mal aus den Akten verschwunden, nicht mehr tätig als Nazi, nicht mehr aufgefallen als Nazi. Da heißt es dann immer so, gibt es spezielle Formulierungen, nicht mehr gewaltbereit in Erscheinung oder was auch immer, getreten. Diese Unbedenklichkeitserscheinungen, die haben uns hier besonders wach gemacht, gerade weil diese Zusammenhänge mit dem Mord in Kassel an Halit Yozgat und die Verbindung des Verfassungsschutzes in diesen Mord hinein über den wahrscheinlichen Täter Temme und die ganzen Verbindungen, die Dortmunder und hessische Nazi- wie auch Verfassungsschutzszene hinsichtlich des Aufbaus des Thüringer Heimatschutzes, diese ganzen Verbindungen, dass die eine große Rolle gespielt haben in dem Kontext und damit auch im NSU-Kontext. Das hat uns alles sehr aufmerksam gemacht. Und wie bewertest du die Unbedenklichkeitsbescheinigung für Markus H. durch den hessischen Verfassungsschutz?
Das sind jetzt viele Themenbereiche auf einmal gewesen, auch den ganzen Zusammenhang zum Verfassungsschutzmitarbeiter Temme, der ja mal mindestens ganz unmittelbar zum Mord an Halit Yozgat im Internetcafé gewesen ist und danach auch eine völlig dubiose Rolle gespielt hat. Wir haben ja auch dann Strafanzeige gestellt, weil klar geworden ist, dass er immer wieder auch Falschaussagen gemacht hat. Also insbesondere sein Verhalten auch nach der Tat hat er Hinweise darauf geliefert, dass diese ganze Geschichte mit Hups, ich bin da zufällig irgendwie in was reingeraten und habe gar nichts mitbekommen, dass die so nicht sein kann, sondern es gab im Vorfeld ja an ihn auch wirklich den Auftrag, sich mit der damals noch als Ceska-Mordserie bekannten NSU-Morde tatsächlich auch mit Quellen auseinanderzusetzen. Und das zumindest, soweit sind wir im NSU-Untersuchungsausschuss dann auch gegangen mit unserer Aussage, dass da also wahrheitswidrige Aussagen gemacht worden sind und dass seine ganze Version so von hinten bis vorne nicht sein kann. Inwiefern jetzt Zusammenhänge, das war ja das, was uns so sehr interessiert hat, Zusammenhänge der Kasseler Nazi-Szene mit dem NSU bestanden haben. Das ist natürlich irgendwie hochspannend, weil man ja sagen muss, dass Stefan E. aus einem politischen Spektrum, also aus einem Neonazi-Spektrum kommt, mit Combat 18, wo zumindest wenn er eine Rolle hätte spielen können damals, dass er zumindest aus dem Spektrum kommt, dem man das absolut zutraut. Und der Mord an Walter Lübcke trägt ja jetzt eigentlich auch eine ähnliche Handschrift. Sekunde, jetzt klingelt's hier. Muss ich gleich reingehen. Also Kopfschuss aus nächster Nähe, kaltblütiger Mord, dann kein Bekennerschreiben. Das ist ja quasi, also mal mindestens wie eine Fortsetzungsgeschichte des NSU. Und deswegen ist es natürlich, wenn man sich das Spektrum Combat 18 und die Verbindungen, die einfach auch hatten, ne? Also die letzte Straftat, die ihm nachgewiesen worden ist, die hat er auch noch in Dortmund begangen, auch dort genau mit dem Spektrum. Der Dortmunder Mord hat 2 Tage vor dem Kasselaner stattgefunden und auch die räumlichen Bezüge sind natürlich immer welche gewesen, die uns halt total interessiert haben. Was die aktuellen Veröffentlichungen angeht, Markus H. und wie der jetzt an seinen Waffenschein gekommen ist, das kann ich jetzt noch nicht 100% genau sagen, weil da gibt es verschiedene Veröffentlichungen jetzt zu. Die weitestgehende ist die von der Tagesschau, wo es eben heißt, der Verfassungsschutz habe veraltete Informationen geliefert an die Stadt Kassel. Also die Stadt Kassel wollte den Waffenschein nicht ausstellen und hat dann eben auch nachgefragt. Und dann hieß es eben zuletzt vor Gericht, also man muss immer auch ein bisschen die Justiz sehen, welche Rolle spielt Justiz, auch gerade in Strafverfahren mit Neonazis und wie wird dort mit Behördenwissen umgegangen. Das ist zumindest, was man bis jetzt sagen muss, vor Gericht dann so ausgesehen hat, dass der Markus H. seit 5 Jahren nicht mehr als Neonazi in Erscheinung getreten ist. Und das reicht dann offensichtlich, damit man als Neonazi, als bekennender Neonazi, dann eine Waffenerlaubnis, also er hat verschiedene Waffenerlaubniskarten, eine grüne und eine gelbe, dann bekommen. Und da gibt es dann verschiedene Fragen, die man sich da einfach stellen muss. Die eine, das bringe ich eigentlich immer ganz gerne so als Gegenbeispiel, also nehmen wir mal an, das war so, dass der seit 5 Jahren nicht mehr in der Neonazi-Szene gewesen, aktiv gewesen wäre. Dann Gegenbeispiel, nehmen wir jetzt mal einen Salafisten, der also vergleichbare Straftaten begangen hat, also offen bekannt hat, er will da gerne Leute töten und er sucht Sprengstoff und Waffen, das hat er ja alles gesagt, das ist ja alles nachweisbar, hat dann auch schwere Straftaten begangen, ist dafür auch verurteilt worden. Würde bei so einem Salafisten, der so drauf ist, in solchen Zusammenhängen sich bewegt, also in Zusammenhängen, die auch vom Verfassungsschutz offiziell beobachtet wurden als extremistisch, würde so jemand nach 5 Jahren dann Sprengstofferlaubnis und Waffenerlaubnis ausgestellt, weil man sagen würde, so, naja, jetzt ist es seit 5 Jahren nicht mehr so aktiv gewesen, jetzt machen wir es mal. Ich glaube nicht. Also dieses zweierlei Maß, was da immer angesetzt wird, das ist eins, was wirklich hochbedenklich ist. Und das zweite ist natürlich die massiven Zweifel, die da dran bestehen, ob der Markus H. denn wirklich nicht mehr aktiv in der Neonazi-Szene gewesen ist. Also zumindest die Kameradschaft, in der er da aktiv war, der Freie Widerstand Kassel, ist nach Aussteigerinformationen, und das hat Panorama dann auch gesendet, nach Aussteigerinformationen so ungefähr bis ins Jahr 2012, 2014 aktiv gewesen. Und da war der ja, sagen wir mal, eine bedeutende Figur in diesem Freien Widerstand Kassel, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass der dann seit 2010 da raus war, nicht so groß ist, wenn Aussteiger was Gegenteiliges behaupten. Und dann ist es ja anscheinend auch so, dass die sicher bewaffnet haben und 2015 auf dieser Veranstaltung, wo Walter Lübcke diese Äußerungen gemacht hat zur Flüchtlingspolitik, dass beide dort gewesen sind und auch die Veranstaltung gestört haben durch Zwischenrufe. Also die sind offensichtlich weiter auch in der ganzen Frage Flüchtlingen aktiv geblieben. Also zumindest für 2015 kann man das dann wieder sagen. Sodass meine Vermutung, da bin ich jetzt ein bisschen spekulativ, aber man muss einfach mal ein bisschen dann versuchen, eins und eins zusammenzuzählen. Wir haben 2015 angefangen, im NSU-Ausschuss im Hessischen Landtag genau nach diesen Leuten die Fragen zu stellen. Schwupps hat der Geheimdienst sich gedacht, na, da schließen wir dann mal lieber die Akten und haben die auch dem NSU-Untersuchungsausschuss nicht zur Verfügung gestellt. Also wir haben ja explizit zu Stefan Ernst sogar eine Sitzung gehabt, wo wir den Verfassungsschutz zu dieser Person befragt haben und die beiden sogenannten P-Akten, also Personalakten über Stefan Ernst und Markus H., also wir wissen heute, dass es zu beiden Personen so eine P-Akte gab, die wurden zum selben Zeitraum dann gesperrt. Also bei Markus H. wissen wir es noch nicht genau, wann die gesperrt wurde, aber bei Stefan E. ist es auf jeden Fall 2015 gewesen. Sodass für mich sich so ein bisschen das Bild ergibt, naja, man hat sich damals gedacht, über die Leute wollen wir lieber nicht die Informationen preisgeben, das tun wir mal ganz tief irgendwo in den Tresor rein, so tief, dass nur noch eine einzige Person Zugang dazu hatte, sagen nach außen, wissen wir nicht, ob es da eine Akte gab oder ob es die gibt oder was auch immer, lassen den Ausschuss davor die Wand laufen, das sehen wir uns, weil wir die Fragen danach gestellt haben, und zeitgleich bewaffnen die sich einfach und bei Markus H. heißt es ja, dass er zu der Zeit schon den Mord auch an Lübcke geplant hat. Das ist natürlich mindestens tragisch, wenn nicht gar ein ernsthaftes Problem. Ob ich immer so weit gehen würde, da Absichten zu unterstellen, ist eine andere Frage. Aber vielleicht der letzte Punkt, der mir immer noch sehr wichtig ist. Wir haben ja im NSU-Untersuchungsausschuss hier im Hessischen Landtag nachgewiesen, dass das Landesamt selber einen internen Prüfbericht gemacht hat zur rechtsextremen Szene in Hessen und zu möglichen NSU-Verbindungen. Und dieser Bericht ist dann eben für 120 Jahre zur Geheimsache erklärt worden. Und es ist damals gelungen, zumindest Teile dieses Berichtes zu veröffentlichen ohne dass wir gegen die Geheimschutzregeln verstoßen. Das ist ja auch immer, ne, kommt man halt ins Gefängnis für, wenn man gegen sowas verstößt, und das ist wirklich auch hoch strafbewehrt. Also wir konnten Pfeile veröffentlichen, und daraus geht dann eben hervor, dass hier in Hessen massenhaft Hinweisen zu Waffen, zu Sprengstoff, auf allgemeinen Rechtsterror, auf NSU-Bezüge und so weiter nicht nachgegangen wurde. So hieß es dann da drin. Zu Deutsch, die sammeln die Informationen, die haben ihre V-Leute, wo auch immer, die gucken meinetwegen ins Internet und übrigens auch in sehr viele sogenannte linksextremistische Publikationen, ne, was es da alles gibt, Blick nach rechts und Lotta, also gute Antifa-Arbeit und so, werten das dann aus, sehen dann irgendwie so, ja, hier gibt's Waffen, die versuchen Sprengstoff zu kriegen und die planen Rechtsterror, aber da machen wir dann nichts zu. Und irgendwie kommen dann auch so ein bisschen die Akten da weg und ja, ist uns irgendwie so durchgerutscht. Mein Gott, kann ja mal passieren. Und das haben wir jetzt festgestellt und dann machen wir einen Stempel drauf, 120 Jahre geheim, damit es keiner mehr mitkriegt. Also das konnten wir ja, genauso steht auch in unserem Abschlussbericht, alles so drin. Ist auch insofern gerichtsfest, und so viel kann man einfach sagen, dass die Behörde im Bereich Rechtsextremismus, Neonazismus zumindest mal so ein bisschen die Augen verschließt.
Tja, ein bisschen die Augen verschließt. Aus dem, was du jetzt hier zusammenfassend vorgetragen hast, leider, du hast wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel Zeit und wahrscheinlich gar keine, vermute ich.
Ja, es klingelt alles schon, weil ja, ich mache auch noch Musik und ich werde ein bisschen zum Auftritt langsam.
Ja, eine kurze, vielleicht schon auch abschließende, feststellende Frage. Oder fast schon ein Fazit. Aus den Kenntnissen, die bereits mit dem NSU-Untersuchungsausschuss vorlagen, die du eben komprimiert dargestellt hast, wenn da gehandelt worden wäre, wäre der Mord an Walter Blübke nicht möglich gewesen, würde ich jetzt mal hier feststellen wollen.
Das ist eine spekulative Frage, aber eine zu Recht zu stellende Frage, meiner Meinung nach. Also was wäre denn gewesen, wenn man damals den Mord an Halit Yozgat tatsächlich in die rechte Szene ermittelt hätte, wenn man tatsächlich die V-Leute so befragt hätte, dass man Informationen auch gewonnen hätte zur Szene, wenn man diesem ganzen Umfeld und wenn man vor allen Dingen auch die massenhaften Straftaten, die ja laufend begehen, das ist ja das Dramatische, wir haben da Personen, die dutzendfach Straftaten begehen, wenn man da mit der entsprechenden Härte und auch mit der entsprechenden Notwendigkeit von gesetzlichen Regelungen einfach mal auch gegen vorgehen würde, ob man der Szene dann nicht einfach auch das Wasser abgräbt, wenn die sich nicht bewaffnen können, wenn die wissen, okay, die stehen uns tatsächlich auf den Füßen. Aber das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man letztendlich sagen muss, ich glaube nicht, dass man sich da im Ergebnis auf die Behörden verlassen kann, sondern das ist tatsächlich Aufgabe von Zivilgesellschaft, von Vereinen und auch von Leuten, die im Antifa-Spektrum unterwegs sind, die Informationen halt zu beschaffen und die entsprechenden Demos zu organisieren und den Druck auf die Szene auszuüben, den es braucht, weil dass die Behörden an der Stelle, ich meine, es ist jetzt besonders tragisch, dass es jetzt auch noch einen CDUler erwischt hat, das hat bei denen natürlich auch was verändert, glaube ich, ein Stück weit zumindest in der Wahrnehmung. Aber sich da auf die Behörden verlassen, reicht meines Erachtens nicht.
Ja, vielleicht ganz kurz, du hattest gesagt, Markus H. hat diese Tat geplant. Vielleicht kannst du dazu nochmal zwei, drei...
Nee, Stefan E. hat okay. Anscheinend, also das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil er hat ja erst ein Geständnis gemacht, hat das Geständnis dann aber widerrufen, was nochmal eine interessante Note gibt, weil juristisch bringt ihm ein widerrufenes Geständnis und die Waffe wurde gefunden, erstmal so nix. Vielleicht ist es aber so, dass sein Anwalt ihm gesagt hat, naja, du warst dabei, aber du hast halt nicht geschossen. Also, und das ist ja, geht ja auch die ganze Zeit, gibt es ja die offene Frage, dass da zwei Autos am Tatort gesehen wurden und ja. Eins wurde ja auch gefunden, wissen wir in den aktuellen Ermittlungsstand nicht. Aber Stefan E. hat da anscheinend dann auch zu Protokoll gegeben, dass er, seit er diese Äußerungen von Walter Lübcke 2015 gehört hat, dann sich eben in den Kopf gesetzt hat, den zu erschießen und das auch mehrmals probiert hätte. Aber wie gesagt, das ist ein widerrufenes Geständnis und da muss man dann tatsächlich abwarten, ob die Ermittlungsbehörden an der Stelle ja, welche Ergebnisse die Ermittlungen dann haben werden.
Ja. Bei dem Mordanschlag, der auch in Hessen, ich habe jetzt die Stadt nicht mehr, auf den äthiopischen Menschen gemacht worden. Wächtersbach, ja. Da ist eine öffentliche Ankündigung in der Kneipe durch den Täter gemacht worden. Du benennst die Zivilgesellschaft als eigentlich einzige Chance, solchen Tätern überhaupt rechtzeitig in den Arm fallen zu können. Das wäre in Kassel eben auch dringend geboten gewesen.
Ja.
Ich denke, wir sollten mal in Verbindung bleiben für die kommenden Monate. Da ist einiges im Busch in Hessen, wie wir auch hier wieder feststellen.
Ja, und wir haben die rechten Polizeinetzwerke mit NSU 2.0, die natürlich ganz groß Thema sind. Also hier gibt es im Innenausschuss eine ganze Menge zu tun. Und von daher freue ich mich für euer Interesse und wünsche euch ein ganz schönes sonniges Wochenende.
Vielen, vielen Dank.
Hamburg.
Du hörst hier... wird auch Musik gemacht im Hintergrund. Das Gängeviertel, wo das FSK ansässig ist, feiert 10-jähriges Bestehen und die 10. Wiederholung der Besetzung sozusagen.
Ich war da sogar selber schon mal. Ich kenne auch Leute genug in Hamburg, sodass ich irgendwie grüßen kann und euch ein wunderbares Fest im Gängeviertel. Ich gehe auf den Rave in den Wald.
Ja, dann viel Spaß beim Musikmachen und vielen Dank für die Zeit und die Informationen, die wichtig sind. Vielen,
ganz
vielen Dank.
Mach's gut.
Tschüss. Auf dann, tschüss. Wir sprachen mit Adrian Gabriel, der für die Linksfraktion im Hessischen Landtag diese Untersuchung vornimmt und einige der Ergebnisse hier heute vorgestellt hat im Zusammenhang mit dem Mordfall an dem CDU-Politiker Walter Lübcke und den Unbedenklichkeitsbescheinigungen für seinen Mittäter, Mitverdächtigen Markus H. durch den hessischen Landesverfassungsschutz, der einmal mehr auf sich aufmerksam macht.